Hallo, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Folge im Franchise-Universum Podcast. Heute wieder mit bekannten Franchise-Anwalt Andreas Frings. Und zwar wollen wir heute ja im Grunde über den Erfolg eines ganzen Franchise-Netzwerks sprechen, also ein Franchise-System als Ganzes mit allen Partnern nach vorne zu treiben. Und das vor dem Hintergrund, ich sag mal, des Verhältnisses zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, was ja mal sehr gut sein kann, sehr partnerschaftlich oder mal auch irgendwie unterschiedlich gewichtet. Und da wollen wir mal ein bisschen drauf schauen. Und lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du hier wieder dabei bist und ja, dass wir auf dieses Thema mal gemeinsam mit einer leichten rechtlichen Brille auch drauf schauen, aber auch einer einfach Franchise-Erfahrungsbrille, dass wir darüber mal diskutieren können. Willkommen hier.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Hallo Steffen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Ja, dann lass uns doch mal loslegen. Andreas, wie kommen wir auf das Thema?
Wir kommen auf das Thema, weil ich von der Erfahrung berichtet habe und meine Frage an dich wäre jetzt, ob du diese Erfahrung auch machst. Wenn du im privaten Umfeld irgendwo unterwegs bist, wo die Leute mit Franchising überhaupt nichts zu tun haben und man berichtet dann, dass man beruflich im Franchising unterwegs ist, dann erlebt man immer so ein Schwarz-Weiß-Bild. Dann heißt es immer, ah ja, Franchising, der böse Franchise-Geber, der seine Franchise-Nehmer mägt. Und bei mir im Speziellen kommt dann noch hinzu, dass ich dann berichte, dass wir auf die Franchise-Geber Beratung spezialisiert sind. Und dann kommt immer noch so ein süffisantes, ah, clever, hinterher, so nach dem Motto, das ist der große Player und der hat dann einen Franchise-Nehmer als Mägekühe sozusagen. Ich weiß nicht, kennst du die Situation?
Ja, und du unterstützt auch noch die Bösen dabei, ne? Die
Genau,
sowieso
ja.
dann immer vor Gericht landen werden. Das heißt, du hast also immer gut zu tun.
Genau, so ist dann.
Ja, also begegnet mir auch. Ich habe mir begegnet, das Wort immer würde ich jetzt in dem Zusammenhang nicht benutzen, aber schon, dass mir dieses Schwarz-Weiß immer wieder begegnet, nämlich die einen, die sagen, oh ja, ich habe mich auch mal mit Franchise beschäftigt, da hat man drüber nachgedacht oder so. Und das gibt es durchaus als Reaktion oder dieses Modell ist sehr interessant, aber genauso eben auch die Vorbehalte mächtiger Franchise-Geber, so und gerade online. Der Franchise-Geber will doch nur dein Geld, mach das nicht mit dem Franchise, mach doch einfach was Eigenes, mach das Ding doch selber, so in dieser Richtung. Oder auch bis hin zu, du bist dann ja nur ein verkappter Angestellter, der mächtige Franchise-Nehmer will dich nicht anstellen, aus welchen Gründen auch immer, aber eigentlich bist du weisungsgebunden und was weiß ich nicht alles wie ein Angestellter und kannst nicht selber entscheiden wegen der Leitplanken im Franchising. Ja, das begegnet mir durchaus auch, wobei ich das Gefühl habe, es ist weniger geworden, wenn ich das jetzt mal so auf ein Jahrzehnt oder so mal rauszoome.
Das mag durchaus sein, aber es ist doch immer ein Machtgefälle und das ist ja schon erstaunlich, weil im beruflichen Alltag erlebe ich das so nicht. Und du wirst es wahrscheinlich auch erkennen, wie sehr sich die Franchise-Geber um ihre Franchise-Nehmer bemühen, beziehungsweise darum bemühen, Franchise-Nehmer zu finden. Und natürlich kann das dann auch immer ein Argument dafür sein, dass man sagt, die sind doch, ist halt schwer, einen Deppen zu finden, aber das, glaube ich, ist nicht das Thema.
Nee, vor allem nicht nur zu finden, sondern sie dann auch zum Erfolg zu führen, ne? Also wie viel Energie in der Systemzentrale darauf verwendet wird, diese Kopiervorlage so hinzubekommen, dass sie wirklich übernommen werden kann, dass das Konzept multipliziert werden kann, übernommen werden kann durch den Franchise-Partner, der mit Grundschulung, mit ausgefeiltem Handbuch und so weiter. Es wird ja viel Energie da reingesetzt, um zu versuchen, dass der Franchise-Partner dann auch erfolgreich ist. Klammer auf, weil dann natürlich gerade bei umsatzabhängigen Lizenzgebühren die Franchise-Zentrale mit profitiert vom Erfolg seiner Partner. Das ist ja irgendwie der Aspekt, der da draußen nicht so angekommen ist, dass auch ein Franchise-Geber nur dann erfolgreich sein kann, in den meisten Konstellationen, wenn der Franchise-Nehmer erfolgreich ist, Umsatz macht und Gewinne generiert daraus.
Genau, wenn das Konzept funktioniert, ja, das ist tatsächlich so und das ist was da häufig übersehen wird. Niemand wird ja in eine Franchise-Partnerschaft gezwungen, glücklicherweise. Und die wirklich erfolgreichen Systeme, auch erfolgreich bei der Suche nach neuen Partnern, zeichnen sich ja dadurch aus, dass ihr Konzept funktioniert. Und das ist, meine ich, so ein sehr zentraler Punkt.
Spannend ist jetzt auch drauf zu gucken, okay, wenn der Franchisegeber davon abhängig ist, wie erfolgreich seine Franchise-Partner sind, dann, also oder das ganze Franchise-Netzwerk, was kann er dafür tun, dass das Franchise-System als Ganzes dann auch erfolgreich wird? Angefangen natürlich von der individuellen Betreuung von Franchise-Partnern, ne, also sich mit dem hinzusetzen, auf die Zahlen zu gucken und gemeinsam zu sehen, oh, lieber Franchise-Partner, deine Personalkosten sind ziemlich hoch, du hast da irgendwie übermotiviert angestellt, vielleicht solltest du dich von ein, zwei Leuten trennen oder andere Schrauben drehen. Das sind jetzt Sachen, die mir so in den Franchise-Nehmer-Gesprächen, die ich auf YouTube habe, dann begegnet sind. Aber mit Blick noch so auf das Globale, das ist jetzt so den einzelnen Franchise-Nehmer pushen, aber man möchte ja auch als Franchise-Geber die gesamte Marke voranbringen. Also ja, Innovationspflicht. Zum heutigen Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, kommt das jetzt noch in Kürze als Serie, wo wir auch drüber gesprochen haben, über die Innovationspflicht eines Franchise-Gebers. Und da müssen die Franchise-Nehmer wieder mitziehen. Ja, und dazu haben wir gerade heute lustigerweise einen ganz interessanten Artikel über die Google Alerts aus den USA gelesen, wo nämlich der Franchisegeber von Burger King, die Muttergesellschaft, der Mutterkonzern, den größten Franchise-Nehmer kauft. Und das ist jetzt nicht mal so irgendein Franchise-Nehmer, der seine 5 Standorte oder so hat, sondern in den USA bei Burger King sprechen wir von 1023 Standorten in 23 US-Staaten und einer, ich glaube, Carroll Restaurant Group oder so ähnlich heißt die, mit Aktien dotiertes Unternehmen, wo dann von der Muttergesellschaft die Aktien gekauft werden sollen zu einem definierten Preis.
Und genau, vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, also ich meine, das ist alles hier gefährliches Halbwissen aufgrund einer Pressemitteilung, aber auch die stellt ja schon dieses Bild, das wir gerade eben gezeichnet haben von der Franchise-Partnerschaft im eigentlichen Sinne ein Stück weit in Frage, denn es ist eher die Ausnahme, dass der Franchise-Geber in der Lage ist, mal eben einen Großteil seiner Franchise-Systembetriebe zu akquirieren. Ich vermute, bei den allermeisten Systemen würde das doch zu gewissen Engpässen führen, überhaupt die Idee, die Systeme mal eben zu kaufen. Auf der anderen Seite ja auch interessant, die sind bereit, einen Kaufpreis dafür zu bezahlen. Das heißt, wenn das Bild nur ist, der böse Franchise-Geber, der irgendwelche armen Franchise-Nehmer auszieht, dann würde er ja niemals auf die Idee kommen, seinem Franchise-Nehmer irgendwie Geld dafür zu bezahlen, dass er dessen Job noch mitmachen darf. Ne? Also deswegen muss man schon sagen, das stellt das Bild, das wir eben so ein bisschen überzeichnet haben, ja doch sehr stark in Frage.
Und gleichzeitig ist die Begründung, die man erahnen kann oder die dort beschrieben ist, und wir ja interpretieren da ein bisschen was rein, ganz interessant finde ich, weil der Franchisegeber offenbar, so stellt er es dar, das Ding gekauft hat und nun vorhat, in den nächsten 5 Jahren diese Restaurants voranzutreiben, dass die mehr Umsatzwachstum, schneller Umsatzwachstum erzeugen, dass die, ich sag mal, die Innovation und so weiter, diese ganzen Sachen dann bei diesen 1023 Restaurants nach vorne getrieben werden. Das verstehe ich also so, dass er nicht nur bereit ist zu investieren, um diese Restaurants überhaupt zu akquirieren, sondern dann legt da auch noch eine ganze Schippe oben drauf, um diese Restaurants dann auch noch für die Zukunft auszurichten, neu auszurichten, wo etwas Interpretationsspielraum natürlich möglich ist, was da wohl im Hintergrund gelaufen sein könnte, dass ein Franchisegeber sich zu solchen Schritten entschließt, weil er, so unterstelle ich denen mal, den Gesamterfolg des Netzwerks dadurch erhofft zu steigern. Wie siehst du das?
Das sehe ich ganz genauso. Tom Curtis wird ja hier zitiert mit, wir werden diese Restaurants in den nächsten 5 Jahren zügig umgestalten und sie wieder in die Hände motivierter, lokaler Franchise-Nehmer geben, damit sie für unsere Gäste fantastische Erlebnisse schaffen. Sehr amerikanisch, aber auch das Franchising doch eigentlich ganz gut zusammengefasst auf wenige Worte. Wir haben lokale Partner und fantastisches Erlebnis für die Gäste. Das ist doch im Prinzip das, worauf es ankommt.
Ja, und gleichzeitig schwingt aber in dem Satz auch ein bisschen was mit, ne? Könnte man meinen. Wir wissen es
Das könnte man
natürlich
so
nicht, aber
verstehen, ja.
dieses Wort zügig weiterentwickeln, da fragt man sich dann schon, ob das vorher vielleicht nicht ganz so zügig ging, als das in den Händen des größten Franchise-Nehmers war, dieser ganze Batzen an Restaurants.
Genau, absolut. Die Frage stellt sich da. Also wir verstehen das ja so, dass sie hingehen, die 1000 Standorte, 1022 Standorte erwerben, umgestalten, um sie dann wieder zu verkaufen. Ja, da ist ja alles drin, wenn man so
Ja,
will.
und zwar verkaufen an motivierte lokale Franchise-Nehmer. Also nicht mehr ein großer, so höre ich daraus. Und dann vielleicht etwas motivierter als vorher. Das ist aber jetzt meine Interpretation, muss man dazu sagen.
Genau, ja, aber so kann man das durchaus lesen. Und es ist ja auch so, dass sie das erwerben nicht, weil es vorher nicht funktioniert hat, dann hätten sie wahrscheinlich nicht keinen Kaufpreis gezahlt, sondern weil sie davon überzeugt sind, dass sie die Standorte noch besser machen können. Und das ist ja genau das, was du ganz am Anfang angesprochen hast, dass es darum geht, das System, das Konzept gut zu machen und besser zu machen. Und offenbar erhofft man sich davon, dass man die Standorte so gut macht, dass dann neue, motivierte Franchise-Nehmer bereit sind, dafür dann auch einen Kaufpreis zu zahlen, der das Ganze als gutes Invest dastehen lässt.
Was können wir denn da für uns jetzt rausziehen? Das ist einmal über einen großen Teich, geblickt und dann auch in Dimensionen, die wir hier in Deutschland ja kaum haben, ne? Dass allein ein Franchise-Nehmer über 1000 Standorte hat und so weiter. Was denkst du, ist das Learning für uns, dass ein Franchise-Geber einen solchen, naja, eher ungewöhnlichen Schritt geht? Also erstmal überhaupt Franchise-Standorte zu kaufen und dann auch noch den größten Franchise-Nehmer und dann auch noch diese Franchise-Standorte explizit voranzutreiben, neu auszurichten, um sie dann wieder zu verkaufen. Was ist aus deiner Sicht so das Learning, das wir da rausziehen können, dass sich jemand zu sowas entschließt und da richtig, richtig viel Geld da rein investiert?
Ja, ein Learning könnte durchaus sein, es ist gut, wenn Franchise-Standorte innerhalb des Systems, ich sag mal, handelbar sind. Das ist auch ein Vorteil, den die Systematisierung bringt. Ich kann mit Standorten handeln und das kann profitabel für den Verkäufer, für den Käufer und vielleicht auch für den Franchise-Geber sein. Das ist ein Learning, das wir daraus ziehen. Das nächste ist, wir diskutieren viel über die Höhe der Einstiegsgebühr und die Frage, ob die zu hoch sind, die Einstiegsgebühren, ob man dann keine Partner findet. Und hier geht ein Franchise-Geber hin und ist von seinem System so überzeugt, dass er zunächst selbst einen Kaufpreis zahlt und dann wohl auch die Erwartung hat, dass er den profitabel wieder los wird. Das heißt, die Frage ist, ist die Einstiegsgebühr zu hoch? Wird hier jedenfalls in dieser Pressemitteilung erstmal nicht erwähnt, wenn es darum geht, neue motivierte Franchise-Nehmer zu finden. Auch das ein Learning, das man hat. Und dann auch das Learning durch ein gutes Konzept kann es gelingen, durch die Umgestaltung der Standorte Profit für das ganze System zu erzielen.
Ja, wenn wir der These weiter folgen, dass möglicherweise es im Hintergrund geknirscht hat zwischen dem größten Franchise-Nehmer dort und dem Franchise-Geber, dass der Franchise-Nehmer nicht ganz so zügig unterwegs war, was die Aufbesserung und die Neuausrichtung der Restaurants angeht, dass sich der Franchise-Geber zu diesem Schritt entschließt. Das ist ja schon etwas, wo man reininterpretieren kann, dass die Dimension eine große ist für den Franchise-Geber, dass er befürchtet, wenn diese 1000 Restaurants bei dem bisherigen Tempo voranentwickelt werden, Neugestaltung der Restaurants, ich weiß nicht, vielleicht Einsatz von digitaler Technik noch mehr oder was auch immer, dass die Marke in neuem Glanz erstrahlt an diesen 1000 Standorten, er wittert die Gefahr. Das ist alles Interpretation jetzt, ne? Also nochmal zur Betonung, er wittert die Gefahr, dass würde er diesen Schritt nicht gehen, dass das ganze Netzwerk darunter leiden könnte, weil so viele Restaurants noch auf dem Stand von 1990 sind, jetzt mal übertrieben gesagt.
Ja, ich würd's vielleicht ins Positive wenden. Er wittert die Chance. Es ist natürlich alles Interpretation, aber ist es nicht vielmehr so, dass er sagt, es geht noch besser? Denn wenn es nur die Sorge davor ist, dass das den Bach runtergeht, dann würde er wahrscheinlich die Finger davon lassen. Das ist meine Interpretation des Ganzen. Denn wenn ein Abstieg schon begonnen hätte, dann würde er keinen Kaufpreis dafür zahlen. Und deswegen würde ich es mal versuchen, ins Positive zu wenden und zu sagen, er wittert eine Chance. Das heißt, weil sein Konzept gut ist, weil er davon überzeugt ist, kauft er sein eigenes Konzept und ist davon überzeugt, dass er es so umgestalten kann, dass er es profitabel weiter betreiben oder verkaufen kann. Vielleicht ist das auch die Interpretation.
Ja. Was denkst du darüber, dass er dann, so lesen wir es, viele lokale Franchise-Nehmer ins Netzwerk holen möchte, statt eines großen?
Das ist erstmal ja so sehr typisch fürs Franchising, denn wenn wir einen großen Franchise-Partner haben, dann starten wir den ja wieder mit einer entsprechenden Marktmacht aus. Wir müssen auch dann erstmal jemanden finden, der bereit ist, in dieses System in der Größenordnung einzusteigen. Und die eigentliche Idee ist meiner Meinung nach schon, dass man versucht, lokal vor Ort jemanden zu finden, was auch immer lokal in diesen Dimensionen heißen mag. Aber dass es doch darum geht, zwar das große Konzept zu haben, aber individuell Franchise-Nehmer, die es vor Ort umsetzen.
Okay, jetzt sind wir ja gestartet so mit dem Gedanken der Franchise, das Franchise-Image in Deutschland, wenn man so im Privaten auf einer Party, was machst du so? Ja, ich bin im Franchising tätig. Ach, wie siehst du das mit der Franchise-Geber ist der Mächtige und so. Hier wird hier ein Akt des Machtvollzugs ausgeübt aus deiner Sicht? Ist da irgendwie der mächtige Franchise-Geber, der da gerade was tut? Oder ist das eigentlich ein Beweis, dass die beiden auf einem Niveau sind? Also Franchise-Nehmer, Franchise-Geber.
Jetzt wird es natürlich schon sehr philosophisch, was die Macht angeht, aber ich meine, dass es schon auf Augenhöhe ist, denn ich nehme an, dass niemand verpflichtet war zu verkaufen und dass hier der Franchise-Geber ja was kauft, von dem er überzeugt ist. Das heißt, der Franchise-Nehmer hat auch ein Konzept angewendet, von dem auch sein Franchise-Geber überzeugt war. Und deswegen ist das schon eine Partnerschaft, eine echte Partnerschaft. So ist meine Interpretation.
In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns damit, glaube ich, den Blick über den großen Teich beenden und danke dir auf jeden Fall, dass du da ja mit interpretiert hast. Man muss jetzt nochmal ausdrücklich sagen, das ist einfach eine Meldung, die uns im Gespräch dann ein bisschen getriggert hat, die wir sehr interessant fanden. Und wenn es für euch irgendwie einen netten Gedanken an, wie soll man sagen, einen Gedankenansatz erzeugt hat bei euch auf eurer Seite, die hier zuhört, dann freut es uns. Wir fanden das auf jeden Fall sehr interessant, was da gerade so passiert. Und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und bis dahin ja ein partnerschaftliches Verhältnis zu eurem Franchise-Partner führt auf Augenhöhe. Und wer weiß, vielleicht kauft ihr irgendwann auch einen Partner oder den Standort eines Partners und verkauft sie dann verbessert wieder weiter. Meinst du, das wird gang und gäbe bei uns in Deutschland, so abschließend, Andreas?
Ich glaube schon. Also jedenfalls bei den Systemen, die erfolgreich sind. Und ich glaube, das bedingt sich wechselseitig. Wenn ich von meinem System überzeugt bin, dann bin ich auch bereit, einen Standort zu kaufen. Und umgekehrt ist es so, wenn diese Handelbarkeit gegeben ist, dann habe ich es auch leichter, neue Abnehmer für meine Standorte zu finden. Also ich glaube, das nimmt zu.
Super. Vielen Dank, lieber Andreas. Franchise-Anwalt bei Busse Miesen, spezialisiert auf den Franchise-Geber. Und euch da draußen alles Gute. Dir genauso, Andreas. Mach's gut. Ciao.
Ja, tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zum nächsten Episode.